Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Beyond Business. Heute mit einem ganz besonderen Special Guest, Dr. Martin Emrich, live aus Stuttgart. Schön, dass du heute da bist.
Danke, Sebastian, dass ich hier mit dabei sein darf.
Yes, und wir zwei haben heute ein ganz spezielles Thema, wo wir gleich drüber sprechen werden. Aber vielleicht mal für all diejenigen, die dich noch nicht kennen, vielleicht hast du den Martin schon mal irgendwo gesehen, bei mir auf einem Instagram-Kanal oder auf einem Event. Denn wir beide haben doch schon, ich glaube, Martin, mittlerweile seit 4 Jahren kennen wir uns.
Genau, haben schon an verschiedenen Stellen zusammengearbeitet. Du hast mich als Redner gebucht, ich habe dich als Redner gebucht und ja, viele andere Sachen auch.
Genau, gerade dieses Thema Speaker, Coach, Trainer ist doch sowas, was uns verbindet. Und du warst bei mir auf dem Event, ich durfte bei dir auf der Veranstaltung sein. Und das ist so spannend, gerade in diesen Netzwerken. Netzwerken ist ja so eine Sache, die man, ich würde sagen, lernen darf. Was heißt es richtig zu netzwerken und auch irgendwo Mehrwerte zu geben? Eine Sache, wo ich das sehr spannend finde, auch mit dir zusammen, wo es immer wieder Verknüpfungspunkte gibt, wo man merkt, hier kann man mal etwas geben. Und ich natürlich auch wirklich ein großer Fan auch bin von dem, was du machst und wie du es machst. Da werden wir auch nicht nur in der heutigen Folge drauf eingehen, sondern auch in der zweiten. Kleine Ankündigung auch heute. Heute wird es, glaube ich, schon ein bisschen lustig werden an der einen oder anderen Stelle.
Auf jeden Fall.
Genau. Und im zweiten Teil werden wir auch ein bisschen tiefer in dieses ganze Coaching-Trainer-Thema einsteigen. Aber heute soll es mal darum gehen, ich meine, Martin, was ich extrem spannend finde in deiner Arbeit, du arbeitest ja mit vielen großen Unternehmen auch zusammen, bist wirklich auf der Welt unterwegs, so der Stuttgarter in die freie Welt. Und wo wir vorhin uns vorbereitet haben, habe ich gesagt, erzähl doch mal so ein bisschen so ein paar tolle Situationen, die du erlebt hast. Und da freue ich mich gleich drauf. Aber vielleicht magst du ganz kurz mal selber kurz sagen, wer du bist und woher du kommst.
Genau, also ich bin Martin aus Stuttgart, komme eigentlich aus Schwieberdingen, habe dann in Tübingen lang gelebt und jetzt bin ich in Stuttgart-Bad Cannstatt. Und ja, ich muss gleich damit einsteigen, was du gerade gesagt hast, wie ich zu dem gekommen bin, was ich mache. Ich wollte immer was mit Kulturen machen und mit anderen Ländern. Das war mein eigentlicher Antrieb. Und dann wollte ich Jura studieren. Man glaubt es kaum. Nicht, weil ich Jura geil finde, sondern einfach, weil ich Botschafter werden wollte. Ich wollte Diplomat werden und wollte durch die ganze Welt reisen. Ich habe schon relativ früh fünf Sprachen gesprochen und die wollte ich so richtig ausleben. Und dann habe ich am Goethe-Institut meinen Zivildienst gemacht in Schwäbisch Hall. Und das war großartig, weil da war ich so in so einer Kultur, wie so ein Kulturattaché, da habe ich Stadtführungen gemacht und durfte die ausländischen Stipendiaten betreuen, die da in Deutsch lernen wollten und war voll auf dem Weg tatsächlich zum Botschafter, zum Diplomat und hatte das Formular ausgefüllt, um Jura zu studieren. Das weiß ich noch, da war ich so 20 Jahre alt oder so. Da bin ich um Mitternacht aufgewacht, nachts in meiner Zivi-Bude, total verschwitzt. Und habe gedacht, ja, stimmt, du willst Diplomat werden, aber scheiße, du willst nicht Jura studieren. Hab das Ding zerrissen, ja, mit Jura und hab mir ein neues Ding geholt, hab das neu ausgefüllt. Und zwar, weil ich gesagt habe, nur weil ich einen geilen Job will, heißt es nicht, dass ich jetzt 6 Jahre leiden will mit einem scheiß Studium. Ich will jetzt Spaß haben in meinem Leben. Hab dann Psychologie reingeschrieben, statt Jura, hab das voller Überzeugung dann eingereicht bei der ZVS und habe tatsächlich auch einen Studienplatz bekommen für Psychologie und bin so glücklich, dass ich jetzt promovierter Diplompsychologe bin und bin ja trotzdem heimlich Botschafter geworden. Weil was mich wirklich kickt an meiner Arbeit, ist nicht irgendwie hier Coaching oder so, sondern genau das zu machen in verschiedenen Kulturen. Man habe jetzt irgendwie in 50 Ländern dieser Welt schon gearbeitet, arbeite jedes Jahr in 5 Sprachen und ich bin Botschafter, aber halt als Psychologe und nicht als Jurist und das macht mich sehr, sehr glücklich.
5 Sprachen, mein Lieber, was für Sprachen sprichst du denn alles?
Also Schwäbisch, wenn ich mir Mühe gebe, muss ich mich aber konzentrieren, aber nach ein paar Tagen komme ich rein, aber das zählen wir mal nicht, also Deutsch ist die beste, dann Englisch sehr, sehr viel. Die dritte Sprache ist Italienisch. Das sprechen auch meine Eltern. Die haben eine Weile in Mailand gelebt. da Französisch, was noch wirklich sehr ordentlich ist. Und als fünftbeste Sprache ist Spanisch. Und die ist immer noch so gut, dass ich eben auch in Madrid jetzt emotionale Intelligenz zum Beispiel 2 Tage auf Spanisch durchgeführt habe. Ja, also das sind die 5.
Spannend, aber auch genau die Sprachen, die natürlich gerade auch beliebt sind, aber die einfach auch benutzt werden und die in anderen Ländern, und dann kommen wir auch nachher dazu, auf anderen Kontinenten aktiv gesprochen werden.
Ja, also ich denke, für Business als Europäer sind es 5 gute Sprachen. Gut, wäre ich weltweit aktiv, vor allem in Asien aktiver, wäre vielleicht Chinesisch noch gut. Aber da habe ich überhaupt keinen Zugang zu, deshalb ich weigere mich ja auch, eine 6. Sprache zu lernen, weil dann sage ich immer, Mensch, dann investiere lieber noch ein bisschen in die 5, dass es wirklich gute Arbeitssprachen bleiben, anstatt dass du jetzt noch eine 6. und eine 7. Sprache anfängst.
Spannend. Ja, und da kommen wir auch, hast du schon das Thema angesprochen, als Botschafter aktiv zu sein und da wirklich unterwegs zu sein. 50 Länder. Ich finde es extrem toll. Du weißt ja, also ich liebe Reisen, ich liebe unterwegs zu sein, ich liebe diese Freiheit. Und gerade heute, man sagt manchmal so, oh, jetzt bin ich hier in der Heimat und ich baue mir was Eigenes auf, ich bin selbstständig oder habe irgendwie einen Job. Aber du bist ja eigentlich auch der lebende Beweis, dass man so schwäbisch zu Hause, Familie, aber auch in die freie Welt rausgehen kann, wenn man das möchte.
Ja, das klingt natürlich so toll erstmal, so offiziell. Die Wahrheit hinter den Kulissen ist natürlich, dass es auch sehr, sehr schwierig ist, gerade mit den Kindern. Ich habe 3 Kinder und da ist es nicht immer leicht, Kontakt zu halten, wenn man so auf der Welt ist. Wir versuchen das natürlich so gut es geht mit Telefon, mit FaceTime und so weiter. Aber das wird spätestens dann schwierig, wenn die Zeitzonen sich massiv unterscheiden. Dubai geht gerade noch so, da sind es ja nur irgendwie 3 Stunden. Aber dann, wenn man tatsächlich in den USA ist oder so, dann ist das schon ein großer Zeitunterschied. Und dann werden die Zeitfenster immer klein, wo die Kinder wach sind und ich auch wach bin. Und dann bin ich ja vor Ort auch immer in einem ganz anderen Film und voll eingespannt, sodass tatsächlich das einfach Phasen gibt, wo ich dann relativ wenig Kontakt zur Familie halte, was nicht gut ist und auch nicht immer leicht ist.
Das heißt, auf der einen Seite natürlich diese Freiheitsgedanke, zu sagen, hey, ich erlebe neue Dinge, ich habe hier so meine Abenteuer, auf der anderen Seite auch diese, ja, ich bin jetzt weg, ich bin nicht da und verpasse vielleicht auch Dinge.
Klar. Also ich habe keine Geburt verpasst, auch keine Einschulung und keine Taufe, also das, und tatsächlich auch die Geburtstage nicht. Also das habe ich tatsächlich, das sind so heilige Happenings. Aber ja, klar, vom Alltag ist schon das eine oder andere, was mir da durch die Lappen geht.
Aber ich erinnere mich auch dran, wenn ich mal so ein bisschen auf dein Facebook, glaube ich, dass du auch nicht alle Aufträge auch angenommen hast, sondern auch schon des Öfteren mal gesagt hast, nö.
So ist es.
Kann ich einfach nicht.
Ganz genau. Ich hätte jetzt letztes Jahr, also im Herbst 2020, nochmal nach Afrika dürfen. Und da habe ich mich dann dagegen entschieden, weil das wäre im November gewesen. Und im November haben meine beiden jüngsten Kinder Geburtstag. Und das war dann der Knockout für Afrika. Und ich hatte das Abenteuer ja. Also ich war genau ein Jahr davor. Jeweils einen Monat in Burkina Faso und einen Monat in Guinea. Und dann hatte ich das ja schon. Und dann wäre das jetzt sozusagen nochmal eine aufgewärmte Suppe gewesen. Und dann habe ich gesagt, nee, dann gehe ich da nicht. Und zwar natürlich auch im Herbst 2020 immer noch ein bisschen gefährlich wegen Corona und so weiter. Ja. Auch das hat eine Rolle gespielt.
Afrika, gefährlich. Da haben wir eigentlich schon fast die Kurve zu dem Abenteuerthema, von der Familie zum Abenteuer. Und wir haben im Vorfeld ja auch gesprochen, hey, was mich mal interessieren würde, sind deine Abenteuer auch in diesen Ländern, was du da so erlebst. Denn also ich kenne Seminare im schwäbischen Stuttgart im Hotel mit Kaffeebuffet und Flipchart und einem sauberen Raum. Aber wie laufen denn deine Seminare außerhalb Deutschlands ab? Du hast mir mal zu so Afrika, Italien, China, ist alles eine eigene Welt für sich.
Ja, also ich würde die Arbeit nicht machen, wenn ich gezwungen wäre, sie nur in Deutschland und in deutscher Sprache zu machen. Da würde ich den Beruf wechseln, da würde ich doch noch Jura studieren und doch noch Botschafter werden. Was ich mache, ich kann die Arbeit nur ertragen oder positiver gesagt, die Arbeit kickt mich erst dann, wenn ich es in anderen Sprachen und auch im Ausland machen darf. Ich habe erst überlegt, geht es auch in Deutschland mit Ausländern? Ja, ist okay, aber es ist natürlich noch geiler, im Land dann mit den Menschen dort vor Ort das Ganze zu machen. Also das brauche ich tatsächlich. Und ja, fangen wir mal mit Afrika an, weil das ist noch ganz, ganz aktuell. Das war erst mal ganz spannend, wie ich den Job gekriegt habe. Also die haben tatsächlich einen gesucht, der crazy genug ist, in diese Länder zu reisen. Und sowohl Burkina Faso als auch Guinea sind beide nicht so ganz, ganz einfach von der Sicherheitssituation. Da sage ich gleich mal noch was dazu. Und das Zweite ist natürlich, sie haben jemanden gesucht, der das Thema Führung drauf hat, weil es waren eben Leadership-Trainings, Führungskräftetrainings. Und das Dritte ist, die wollten natürlich das auf Französisch, weil in den Ländern kommst du mit Englisch nicht weit. Das sind ehemalige französische Kolonien. Und da musst du natürlich gut Französisch sprechen.
Also jemand, der A, die Sprache spricht, B, crazy genug ist, da Zeit zu verbringen und
Ja.
das Thema Leadership erfahren rüberbringen kann.
Genau, da ist die Konkurrenz, kannst du dir ja vorstellen, minimal. Ja, weil es gibt natürlich ganz viele Leadership-Trainer, aber dann haben die, und vielleicht können die auch noch Französisch, aber dann können die irgendwie nicht weg, weil sie gerade ein Kind bekommen haben und so weiter. Also die Kombination von den drei macht's halt relativ dünn, wer da überhaupt in Frage kommt. Und tatsächlich war das dann auch noch jeweils in einer Goldmine, in einer russischen Goldmine mitten in der Wüste. Und das war eigentlich das Geilste, was ich bisher erlebt habe. Da musste ich davor natürlich ordentlich zum Arzt. Malaria-Prophylaxe war vorgeschrieben, jede Menge Impfungen. Und dann wirklich den Monat, den ich dort war, war ich von früh bis spät bewacht von Security. Und es ist nicht irgendwie ein Mann im Anzug mit einer kleinen Pistole, sondern es waren immer mehrere Männer durchtrainiert in so einer Art Soldatenuniform mit schweren Maschinenpistolen, mit kugelsicheren Westen. Und das ging so los, wo ich gelandet bin, am Flughafen, zum Beispiel in Ouagadougou. Und hat die ganze Zeit, also ich war die ganze Zeit bewacht. Auch die Goldmine war natürlich abgeschirmt gegenüber der Außenwelt mit Zäunen und Mega-Security. Und wenn wir dann gefahren sind auf der Straße, waren immer davor ein Auto, dann kamen wir und hinter uns nochmal ein Begleitfahrzeug, dass wenn ein Auto angegriffen wird, zum Beispiel unser Auto, dass wir schnell in ein anderes Auto können und dann schnell von dannen rasen. Das ist auch nicht irgendwie Show oder so, sondern es ist einfach so, dass in den Ländern sehr gerne Geschäftsleute speziell gekidnappt werden, um dann die Firmen quasi zu bitten, Lösegeld zu zahlen, um die zu erpressen. Und deshalb werden natürlich sehr gerne europäische Geschäftsleute da gekidnappt. Und mir ist es nicht passiert, wo ich super, super dankbar dafür bin. Aber das, ich weiß nicht, was letztlich die größere Gefahr war, die ganzen Krankheiten da mit Malaria und so weiter oder das gekidnappt werden. Aber beides ist zum Glück nicht passiert. Und ich bin super froh, dass ich es gemacht habe tatsächlich. Ich war sogar sehr wagemutig und bin außerhalb der Goldmine joggen gegangen, weil das natürlich krasser war von der Natur. Ich bin tatsächlich jeden Tag raus aus dem Zaun an der Security vorbei, habe mich da austragen müssen und habe gesagt, pass auf, in einer Stunde bin ich wieder da und bin einmal ausdrum durch die Wüste bei 40 Grad joggen gegangen und ganz ehrlich, sportlich war das geil, weil du hast ja so einen Adrenalinschub dadurch, dass du weißt, jetzt bist du relativ ungeschützt oder vulnerabel sozusagen für eventuelle Paramilizen oder so, die dich da cachen. Aber sportlich war das geil, weil da hast du natürlich voller Adrenalin bist du da gerannt und eine super, super geile Strecke. Ich habe hier noch die Turnschuhe von der Staub. Das ist dieser rötliche Wüstenstaub, der so richtig geil aussieht an den Schuhen. Also es war einfach großartig.
Der komplette Kontrast. Also, also fühlt man sich da sicher, wenn man auch mit diesen Securities, wenn man da unterwegs ist, oder ist es eher, ich meine, du warst ja auch nicht bei der Bundeswehr, so, das war ist für dich jetzt, du warst ja Zivi, war das für dich so was krass Befremdliches, oder sagst du nicht, ich habe mich da also richtig auch wohl gefühlt?
Klar, also genau beides. Also erstens fühlst du dich natürlich beschützt, klar. Aber zweitens, ja, weißt du natürlich auch, dass es immer eine latente Bedrohung gibt. Dadurch, dass du eben diese Waffen ständig um dich rum siehst. Ich habe jeden Tag Maschinenpistolen gesehen. Und das ist natürlich schon ganz anders als das Leben in Deutschland, wo du jahrelang hier maximal eine Polizeipistole im Halfter mal siehst. Und dort war es immer die MG im Anschlag. Das ist schon ein Unterschied. Also beides. Du hast dich sicher und gleichzeitig irgendwie vulnerabel gefühlt die ganze Zeit.
Crazy. Also ich kenne ja die Bilder auch, die man zwischendurch mal gesehen hat, auch bei dir auf Instagram. Und da kann man sich das natürlich schon eher vorstellen. Und auch einen Monat, also ich meine, du warst ja nicht nur jetzt mal, ich mache das mal so ein Wochenendseminar, sondern auch diesen einen Monat, wie kann ich mir das vorstellen? Also war das dann wirklich so auch Begleitung der Leute auch in ihrem Daily Doing oder wie kann man das so als Außenstehenden vorstellen?
Also dass das so lang jeweils ging, hatte einfach logistische Gründe. Das ist für die ja auch relativ aufwendig, mich da erstmal einzufliegen. Ja, du musst den Trainer, der muss sich durchimpfen in seinem Heimatland, dann musst du für den Visa beantragen. Dann kommst du da an in der Goldmine und musst erstmal einen halben Tag zu so einer Sicherheitseinweisung, die werde ich auch nie vergessen. Da wurde mir tatsächlich erklärt, wie ich mich verhalten soll, wenn mich eine Schlange beißt und wie ich mich verhalten soll, wenn mich ein Skorpion sticht, weil das da einfach vorkommt. Und das ist schon relativ aufwendig, erstens für mich, aber natürlich auch hier da für meinen Kunden. Und deshalb haben sie sich gesagt, naja, wenn wir den schon einfliegen, dann lohnt sich das nicht für 2 Tage. Und ich hatte da jeweils 3 Gruppen hintereinander, so dass ich insgesamt in den 2 Monaten, ich glaube, 150 Führungskräfte durchgeschult habe, die dann jeweils 6 Tage bei mir hatten. Also es war schon ein größeres Ding. Und dann bin ich zurück nach Deutschland und dann hat jeder noch 1 Stunde Einzelcoaching bekommen über Zoom. Ja, das war dann auch schön, wo ich zurück war. Dann ging nämlich Corona so richtig los. Dann war ich zurück, dann war es Februar 2020 und dann war ich bestens ausgelastet mit Arbeit, weil ich dann erstmal Februar, März, April 2020 die ganzen Einzelcoachings noch mit den afrikanischen Führungskräften machen durfte und habe dann so die erste Welle gar nicht so businessmäßig gar nicht so übelst stark gespürt, was das Unternehmerische betrifft. Übrigens auch interessant war, ich kam da hin und hatte ja so im Kopf, na gut, wir machen das Seminar immer 9 bis 12, also machen wir Mittagspause von, 9 bis 17 Uhr, also machen wir Mittagspause von 12 bis 13 Uhr und vor- und nachmittags jeweils eine Kaffeepause. Ja, mit dem Skript im Kopf geht der christlich-europäische Trainer ja da erstmal da ran. Und dann haben die Kursteilnehmer mir am ersten Tag erklärt, dass sie in der Goldmine natürlich eine kleine Moschee haben. Ich hatte, ich glaube, 95% meiner teilnehmenden Führungskräfte waren muslimisch und haben mir dann erklärt, dass sie natürlich die Gebetszeiten gerne einhalten würden, auch während meinem Training noch dazu, dass eben mehrtägiges Training war, dass sie das ungern hätten, dass sie da ihren Gebetsrhythmus unterbrechen. Und dann habe ich überlegt, okay, wie machst du das jetzt? Ja, sagst du einfach, nee, pass auf, das ist jetzt hier so vereinbart, ich bestimme die Pausenzeiten. Oder lässt du dich drauf ein? Und ich habe mich drauf eingelassen, habe gesagt, okay, Leute, wann betet ihr? Und es war ein bisschen schräg, das war dann teilweise so kurz vor Mittagessen und so weiter, aber dann haben wir einfach das Mittagessen ein bisschen nach hinten raus verschoben und haben tatsächlich die Seminarzeiten nach den Gebetszeiten ausgerichtet. Und das fand ich erst ein bisschen krass, aber ich habe dann gemerkt, wie gut die zurückgekommen sind vom Beten, also wie erfrischt und wie konzentriert, die dann wieder an die Führungsthemen rangehen konnten, dass ich finde, das war echt eine gute Entscheidung. Und da haben auch nicht irgendwie nur ein paar dann gebetet, da haben so vielleicht 80-90% von meinen Kursteilnehmern sind dann kollektiv zum Gebet gegangen. Teilweise hatte ich sogar den Vorbeter bei mir auch noch mit drin im Kurs. Und dann kamen die echt erfrischt zurück. Und das fand ich so eindrücklich, da habe ich eine Publikation gerade rüber geschrieben, zusammen mit dem Andreas Ruf, die wir hier gerne verlinken und kostenlos zur Verfügung stellen. Das heißt Gebet und Meditation im Coaching. Da erzähle ich auch nochmal, wie das war in Afrika und überhaupt welchen Effekt Gebet und Meditation haben können. Und ich kann sagen, das ist besser als die normale deutsche Kaffeepause mit den 4Ks, Kippe, Kekse, Keramikabteilung und Kommunikation, ja, ist nicht so gut wie Gebet. Also Gebet ist, sollte man für alle Seminare machen, dass die Leute vielleicht einfach zwischendrin meditieren, Yoga machen, 15 Minuten. Das Schlimmste ist ja, wenn die Kursteilnehmer die Pausen nutzen, um irgendwie ihre Arbeit zu machen. Ja, das,
wir kennen das ja auch von großen Seminaren. Wir haben es ja auch bei unseren Verkaufsseminaren gemacht, wirklich mal Breaks zu machen, wo Sport gemacht wird, wo sich bewegt wird, mal wirklich etwas anderes zu tun, wie das, was man die letzten 3 Stunden gemacht hat.
Ja, absolut, absolut. Also wir haben unter uns Trainern teilweise schon die Theorie, dass das Wesentliche in Seminaren in den Pausen passiert. Nämlich dann, wenn die Teilnehmer die Kursinhalte nochmal verarbeiten oder verdauen. Das kann durchaus auch allein passieren mit einer Meditation oder mit einem Gebet oder aber indem man sich mit den Kursteilnehmern irgendwie austauscht und vernetzt. Es geht aber nicht, wenn man sagt, oh, super, wann ist denn Pause? Ich muss noch ganz wichtig einen Kunde anrufen. Das ist das Schlechteste, was du machen kannst. Ja. Man darf auch dieses Netzwerken nicht unterschätzen. Du hast es ja in der Einleitung schon gesagt, das Netzwerk ist alles. Ich sage immer, your network is your net worth. Also dein Netzwerk ist dein Nettowert. Und so gute Kursteilnehmer sehen Fortbildung eben nicht nur als Fortbildung, sondern merken, dass sie da die einmalige Möglichkeit haben, sich mit anderen Führungskräften aus anderen Abteilungen im Unternehmen zu vernetzen. Und das ist super wichtig für die Karriereentwicklung.
Und hier vielleicht mal ein kleiner Vertriebstipp, denn in den Pausen passiert nicht das eigentliche Gespräch, sondern man kann diesen Moment nutzen, um einen Termin zu vereinbaren. Mhm. So, und um dann später mal ausführlich zu sprechen. Und viele Menschen haben vielleicht auch den Druck, oh Gott, jetzt lerne ich da jemanden kennen, dann muss ich mit dem jetzt alles durchquatschen, wer ich bin, woher ich komme und so weiter. Es kann mal ein nettes Zusammenstehen sein, man lernt sich mal kennen, man tauscht die Nummern aus und macht einen Termin und sagt, lass uns doch nächste Woche gerne mal ausführlich über dieses Thema sprechen. Und dann kommt man in die Gespräche, dann kommt man da rein, so wie bei uns ja auch, dass wir dann zwischendurch mal sprechen. Und ich erinnere mich noch dran, damals mit Ellen, das erste Mal, wir haben telefoniert, wir haben uns kennengelernt und ich sagte, lass uns doch mal treffen, mal ausführlich sprechen und heute eine meiner besten Freunde.
Stimmt, absolut. Ich denke auch, es geht erstmal um so ein Abchecken, wie ist der drauf, um ein menschliches, sich näher kommen. Und wenn man über das Geschäft redet, dann ist es maximal so ein Elevator-Pitch, wo man in 30 Sekunden sagt, was einen begeistert oder was einen antreibt. Ja. Und ja, Details dann später.
Ja, dass man weiß, wer bist du überhaupt und was, wie ist denn so deine grundsätzliche Einstellung?
Ja, absolut.
Was würdest du sagen, also afrikanische Führungskräfte im Gegensatz so zu Deutschen, was ist denen denn so wichtig? Also in Deutschland ist es ja dieses Thema, wir sind pünktlich, wir sind straight, wir sind durchsetzungsstark. Was ist so Afrika so? Haben die so Dinge, wo du sagst, das ist so typisch afrikanisch, was denen wichtig ist?
Ja, also ich habe in Afrika jetzt in verschiedenen Ländern gearbeitet in den letzten Jahren, vor allem in Südafrika und dann eben in Burkina Faso und Guinea. Und was die liegen ja geografisch weit auseinander und trotzdem ist eins gemeinsam, nämlich die Begeisterung der Menschen dort, vor allem im Vergleich zu Deutschland, ja, spüre ich eine ungeheure Offenheit, eine ungeheure Dynamik, eine ungeheure Begeisterung für Fortbildungen, für so Seminare. Und in Deutschland habe ich das Gefühl, da sind die Leute teilweise übersättigt, die Führungskräfte. Da bin ich dann irgendwie der vierte Führungskräftetrainer in dem Jahr, der jetzt nochmal das Gleiche erzählt, was die anderen 3 Führungskräftetrainer auch schon erzählt haben. Also die sind entweder gesättigt oder ja halt ein bisschen ruhiger so von der Art her. Und in Afrika spüre ich immer eine ungeheure Lebenslust, eine ungeheure Dynamik. Das macht es natürlich als Trainer spektakulär, da zu arbeiten. Und auch noch, das war jetzt was ich auch in allen afrikanischen Ländern gespürt habe, was ich nicht so angenehm fand, dass die so ein bisschen zu sehr dich als Respektsperson behandeln, ein bisschen zu zu Verehrung. Die wollen dann tatsächlich ein signiertes Buch von dir oder ein Foto mit dir. Am Anfang macht es noch Spaß, da findet man es lustig oder fühlt sich vielleicht geschmeichelt, aber wenn es dann überhand nimmt und die ganze Zeit ist, dann ja, ist es auch nicht unbedingt, finde ich, nicht unbedingt förderlich für das Seminar. Vielleicht auch. Das passiert mir in Deutschland ehrlich gesagt selten, dass, aber in Afrika gut, vielleicht, weil ich eben auch auffall von der Hautfarbe oder so. Vielleicht ist auch deshalb was Besonderes, aber das habe ich jetzt ständig erlebt, wenn ich in Afrika bin. Ne?
Naja, du wirst halt auch angekündigt aus Deutschland, der Leadership-Trainer, ja, du wirst eingeflogen, hast ja. Bodyguards und so. Ich meine,
natürlich, ja.
Die kennen, die wissen ja mehr gar nicht. Die wissen ja nur das, was sie über dich hier sehen. Ja. Und ich habe das interessanterweise, letzten Wochen hatte ich sehr viele Gespräche mit Indern. Mhm. Und die Gespräche ist wirklich so, man macht es manchmal so lustig, so dass sie immer sagen, hello, nice to meet you. Da macht man sich manchmal vielleicht so ein bisschen lustig drüber, aber für die ist es halt wirklich, also die meinen das halt wirklich todernst. Und die sehen dann irgendwie einen Artikel über dich, auch bei uns in unserer Branche, und denken, boah, krasser Typ. Und die, ja, für die ist es dann wirklich so, die legen dir sozusagen ihr Dasein zu Füßen.
Absolut. So erlebe ich das auch. Und, das muss ich jetzt auch noch sagen im Rückblick, die sind ungeheuer treu. Also das ist jetzt auch schon wieder über ein Jahr her, dass ich dort war. Südafrika ist noch lange her und ich habe immer noch Kontakt mit den Leuten. Ich bin immer noch in WhatsApp-Gruppen mit denen. Wir sind immer noch im Austausch und die gratulieren zum Geburtstag und ich gratuliere denen zu irgendwelchen Preisen, die da und erhalten in ihren Unternehmen für Mitarbeiter des Monats und so weiter. Das ist krass. Und dann habe ich deutsche Teilnehmer, die liegen ein halbes Jahr jetzt zurück und mit denen habe ich keinen Kontakt mehr. Also irgendwie finde ich das auch besonders, dass das auch tatsächlich nachhaltige Kontakte sind und man so verbunden bleibt, was mich natürlich super freut.
Ja, die Beziehungsqualität ist vielleicht eine andere.
Absolut, absolut. Und wenn ich das jetzt so erzähle, merke ich, ich habe schon wieder Lust, da doch wieder runterzureisen. Und ja, ich bin jetzt am 15. Juni das zweite Mal geimpft, dann steht mir eigentlich auch nichts mehr im Weg.
Ich habe richtig Bock auf Südafrika, also das wird dieses Jahr auch noch auf dem Plan stehen, da freue ich mich drauf. Mhm. Ja, und wenn wir gerade von dem Thema, wie sagt man, von dem Thema Lebensfreude und noch Kontakt halten und Kommunikation, gibt es so ein Völkchen in Europa, ein bisschen südlich von Deutschland, Thema Lebensfreude, Kommunikation sind die ja sehr, sehr aktiv.
Ja, du meinst bestimmt Italien, oder? Ja, Italien ist die Heimat meines Herzens. Da fühle ich mich sehr, sehr, sehr zu Hause, weil meine Familie da in Mailand lang gelebt hat und meine Schwester ist da geboren. Und ich habe auch ein paar Jahre in Italien gelebt, in Rom und in Mailand. Ja, und da bin ich auch wieder, immer wieder gern. Aber das erste Mal richtig gearbeitet habe ich da war ich, glaube ich, so 25 Jahre alt oder so. Und da war so mein erstes Seminar in Rom, das werde ich nie vergessen. Und da habe ich halt auch gedacht, so wie der deutsche Michel, okay, ganz normal, 9 bis 17 Uhr. Das waren sogar Selbstzahler. Ja, die haben sich da angemeldet zu meinem Seminar. Dann habe ich gedacht, na gut, fangen wir um 9 an. War um 8:30 da. Und um 9 waren von 10 Leuten, ich glaube, 3 da. Und dann war ich super sauer, ja, weil 7 Leute gefehlt haben. Und die sind dann alle nach und nach eingetrödelt zum Seminar mit den spektakulärsten Entschuldigungen, die sie natürlich alle lauthals vorgetragen haben, während sie den Raum betreten haben. Ich habe das jetzt noch im Ohr. Martino, non è così facile a Roma, con i mezzi, sai, ci sono problemi, non è colpa mia, non ho fatto niente io, sai, è difficile a Roma, non è come a Stoccarda. Es ist nicht wie in Stuttgart, die Verkehrsmittel sind schuld. Ja, aber dann denke ich, du lebst dein ganzes Leben in Rom, du kennst doch die Verkehrsmittel, zahlst du für ein Seminar, warum bist du da nicht pünktlich? Und dann habe ich mich tatsächlich falsch verhalten und habe dann ja ziemlich schroff reagiert und habe den Leuten gesagt, sag mal, das ist jetzt total blöd, weil guck mal, die anderen 3 haben auch gezahlt, jetzt konnten wir nicht pünktlich anfangen. Und dann haben sie mir irgendwann aber auch zu verstehen gegeben, dass die das nicht okay finden, meine Reaktion. Ich habe auch noch im Ohr, was sie mir immer gesagt haben. Die haben gesagt, Martino, sei troppo rigido. Du bist rigide. Ja? Du bist rigide, vor allem mit deinen komischen Seminarzeiten. Und das habe ich gelernt in Rom ut Romanis, wie man auf Lateinisch sagt, in Rom wie die Römer. Und wenn die Römer halt das so gewohnt sind, dass man später anfängt, dann ist es halt so. Und jetzt mache ich immer noch Seminare in Rom, aber mit einem anderen Mindset. Jetzt weiß ich, dass das so ist, wie es ist. Es steht trotzdem drin, 9 bis 17 Uhr. Ich weiß, wir können frühestens um 9.30 Uhr anfangen. Und ich zelebriere und genieße diese halbe Stunde, wo die nacheinander eintrudeln, indem ich nämlich mit den Leuten, die schon da sind, Espresso trinke, mich austausche über deren Familien, Smalltalk mache, ein bisschen Erwartungen schon abfrag und ganz, 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 ganz soft den Einstieg mach. Dann, wenn dann eben so 80% da sind, dann geht's auch wirklich los. Aber viel, viel, viel entspannter. Ich habe gemerkt, das Problem bin ich selber, weil ich mich selbst da unter Druck setze und ab 9 Uhr und 10 Sekunden möchte ich da Content liefern. Und davon, ja, musste ich mich einfach lösen. Und jetzt liebe ich es, in Italien zu arbeiten, eben hauptsächlich in Mailand und Rom. Ach, und in Alba arbeite ich mittlerweile auch für Ferrero, was ein ganz, ganz wichtiger Kunde ist. Das sind die Kinderüberraschung machen und so weiter.
Ich glaube, das ist auch dieses Deutschdenken. Man will den Content durchhaben, man will, dass sie alle glücklich sind, weil man aus Deutschland kennt, wenn der 2 Minuten zu spät anfängt, dann fehlt einem 2 Minuten Wissen. Und die sind ja in Italien gar nicht sauer mit dir, wenn du eine Stunde später anfängst. So,
ich denke dann immer, die haben von 9 bis 17 Uhr bezahlt. Wenn die um 10 anfangen, dann fordern die da ihr Geld zurück. Aber es ist nicht so. Also weder bei Selbstzahlerkunden noch bei jetzt den Seminaren, die ich für Ferrero mache. Das ist einfach so. Und das ist eine Mindset-Veränderung. Das ist wirklich eine Mindset-Veränderung, die ich jetzt bei mir geschafft habe, aber die mir am Anfang nicht gelungen ist. Und jetzt ist es schön. Also jetzt wirklich lieber in Italien als irgendwo anders zu arbeiten. Und es macht richtig Spaß. Die Mittagspause macht Spaß. Die Leute machen mega mit. Die sind sehr aufgeschlossen. Es ist ständig Kommunikation. Es wuppt so richtig und auch sehr, sehr treue Kursteilnehmer, die dann monatelang danach noch Kontakt halten wollen. Das finde ich wunderschön, wirklich.
Voll, also ich liebe das auch. Wir haben ein riesen Team in Italien. Und wenn wir dort sind, das ist, also wir haben dazugelernt, wir schreiben auf die Veranstaltung drauf, 18 Uhr Beginn. Aber in Wirklichkeit fängt die erst um 19 Uhr an.
So, okay. Also. Und was macht ihr da die erste Stunde?
Also wo dann genauso, Kaffee trinken, mit den Leuten quatschen und reden und Smalltalk. Und das ist ja eine Sache, ich meine, in Deutschland, die Deutschen sind ja im Ranking die schlechtesten, was Smalltalk angeht. Ja. Und das ist in Italien, es ist einfach so locker. Ich meine, mein Italienisch ist wohl nicht so gut wie deins. Englisch können die auch nicht. Aber man trifft sich in der Mitte. Und das ist auch spannend. Die haben da richtig Bock drauf. Also das ist so mit Händen und Füßen und zur Not kommuniziert man mit Essen.
Ja, genau. Ja, die ist wirklich, wirklich großartig. Also, mir macht es super Spaß.
Und dann gibt es noch das Land der aufgehenden Sonne. Und das interessiert mich halt schon irgendwie sehr stark, denn ich möchte unbedingt mal nach China. Ich war noch nie dort und viele sagen, warum denn ausgerechnet dahin? Geh doch lieber hin, wo es irgendwo Strand hat. Aber es reizt mich genauso, wie es mich zum Beispiel reizt an dieser Stelle. Ich möchte gerne mal nach Nordkorea.
Geil.
Denn es gibt Dinge, wo viele Menschen waren. Ja. Ich weiß, dass es ein absolutes Horrorland ist, aber ich würde gerne mal dort 5 Tage verbringen.
Ja, warum nicht? Da kannst du Dennis Rodman fragen, ehemaliger NBA-Basketballer, der ist nach Nordkorea und hat sich sogar mit dem Führer dort getroffen und hat politisch auch ein bisschen was bewirkt. Ja.
Es gibt YouTube-Videos über Reisen, die man macht, geführte Reisen nach Nordkorea. Ach
nein, okay, krass. Also ich war noch nicht in Nordkorea, aber tatsächlich in China schon mehrmals für Daimler, für so ein Nachwuchsführungskräfte-Programm von Daimler. Und es war immer sehr, sehr, sehr besonders. Also es fing damit an, dass es eigentlich nur ein 2-tägiges Training ist, das ich da mache. Ganz normal, Verhandlungsführungstechnik, Führung, Projektmanagement, ganz viel Selbstreflexion, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Das Problem ist, wenn ich in Peking arbeite, fliege ich am Montag hier los, komme am Dienstag total gerädert dort an, dann arbeite ich da Mittwoch, Donnerstag, ja, die zwei bezahlten Tage, steige am Freitag ins Flugzeug, bin am Samstag wieder in Stuttgart und bin am Sonntag einfach nur platt und gechatlaggt. So, das heißt für mich, jetzt sage ich es sehr hart als Unternehmer, ich habe zwei bezahlte Tage und bin aber 7 Tage ausgenockt, habe 7 Tage null Familienleben und habe 7 Tage verwendet dafür, dass ich 2 Tage gearbeitet habe. Das ist mal das Erste und habe natürlich auch noch die ganze, wie gesagt, die ganzen Reise. Jetzt, die Reisetage werden auch bezahlt als halber Arbeitstag, aber ganz ehrlich, das ist nicht so prickelnd, was man unbedingt haben möchte. Das ist mal das Erste. Was schön ist, ich möchte es ein bisschen differenziert auch betrachten, was schön ist, ist das Essen, das ist unglaublich. Es ist unglaublich, die chinesische Küche, wie facettenreich die ist und was die da auffahren zum Essen. Du kannst irgendwie aus 1000 Speisen dir was zusammenstellen. Und das ist unglaublich schön. Und die Kultur, die wir da so gesehen, ist toll. Was ich dann aber noch wirklich schlimm finde, und das stört mich wirklich massiv an China, sind zwei Sachen. Das eine ist, wenn ich abends im Hotelzimmer lieg und ich gucke CNN, das kann man ja empfangen, Nachrichten, und dann merkst du, jetzt kommt irgendwie ein Bericht über Tibet, dann wird das tatsächlich abgeschaltet. Also dann wird es tatsächlich zensiert, was da im Fernsehen über den Dalai Lama oder was auch immer kommt. Und das wird einfach zeitversetzt ausgestrahlt, mit ich glaube, 10 Sekunden später, sodass da zentral das zensiert wird von irgendwelchen Leuten und du dann einfach einen schwarzen Bildschirm siehst. Dann habe ich gedacht, ist jetzt mein Fernseher kaputt? Aber der Beitrag ging dann irgendwie nur 1,5 Minuten und dann geht er halt wieder an und CNN geht weiter. Also wirklich Zensur vom Feinsten und das finde ich nicht schön. Und das andere ist einfach, wie mit einzelnen Menschen umgegangen wird. In dem Hotel, wo wir da sind, hat's ein Swimmingpool. Und ich nutze es auch, ich bin großer Freund und schwimme dann jeden Morgen noch bevor mein Seminar da losgeht. Und dann steige ich in den Pool und während ich da schwimme und meine Bahn ziehe, ist da jemand, der den Pool säubert. Und zwar während das Wasser drin ist. Und das finde ich so krass. Und der Pool ist 3 Meter tief. Und dieser Mensch hat nicht irgendwie eine Taucherausrüstung oder so, sondern der muss tatsächlich die Kacheln vom Pool putzen, während ich dekadent da meine Bahnen ziehe, muss der den Pool schrubben mit einem kleinen Schwämmchen und muss die Luft anhalten, muss der immer nach unten tauchen. Ich glaube, in Deutschland würde einfach das Wasser abgelassen werden. Oder der Mensch kriegt eine Taucherausrüstung. Beides findet in China nicht statt, weil sie sagen, gut, das ist ein Job, diese Arbeitskraft kostet mich, keine Ahnung, 1 Euro die Stunde. Es lohnt sich doch nicht, das Wasser abzulassen. Wenn der dann irgendwie, keine Ahnung, Nasenbluten kriegt, ist es sein Problem, dann macht es am nächsten Tag, macht den Job halt der Nächste. Und das kann man jetzt sagen, na gut, das ist halt da so, aber allein für mich das zu sehen, tut mir nicht gut. Oder ich fühle mich dann schäbig und irgendwie ja nicht wohl mit sowas. Von Arbeitsschutz und so weiter braucht man gar nicht reden. Ich habe auch schon für BSF gearbeitet in China, da war das auch so. Da gibt es halt keine Stahlkappen in den Schuhen und keine Handschuhe und keine Schutzbrillen. Selbst in der Chemiefirma. Auch Baugerüste sind halt aus Bambus statt aus Stahl und so weiter. Und das widerspricht natürlich dem europäischen Wertesystem, wo das Individuum ganz oben steht und die Unverwundbarkeit des Individuums und der Schutz des einzelnen Menschen ein ganz, ganz wichtiger Wert ist und auch mir persönlich für mich sehr wert ist, dass ein Menschenleben ganz, ganz, ganz viel zählt. Und das ist einerseits irgendwie erhellend, mal diesen Perspektivwechsel zu machen. Andererseits, ich muss das nicht immer haben, weil ich einfach spüre, emotional geht es mir nicht gut, damit immer damit konfrontiert zu werden und es immer mitzukriegen, wie sozusagen ein einzelnes Menschenleben nicht als so besonders wertvoll geschätzt wird in dieser Kultur.
Das ist dieser Konflikt, was wir vorhin hatten, Deutschland auf der einen Seite straight, klar, pünktlich, kein Smalltalk, eher so ein bisschen Stock im Arsch vielleicht. Auf der anderen Seite andere Kulturen, dafür vielleicht offener, kommunikativer, andere, aber dafür fehlt irgendwo was anderes. Und wie du gerade sagst, auch der Mensch, der an erster Stelle steht, diese Unverwundbarkeit, ich glaube, das ist gerade, also auch nicht nur in China so, ich glaube, das ist in sehr, sehr vielen Ländern wirklich so der Fall, wo der Mensch einfach einen anderen, ich will nicht sagen, einen anderen Wert hat, aber anders damit umgegangen wird.
Natürlich, natürlich. Ja, da zählt halt das Kollektiv. Ja, dafür können sie schneller einen Flughafen bauen, als wir in Berlin und auch schneller einen Bahnhof bauen, als wir in Stuttgart. Das ist der Vorteil, aber zu welchem Preis? Und wenn ich es für mich abwägen müsste, dann habe ich lieber die Dauerbaustellen mit der Wahrung der Menschenrechte als eben andersrum.
Das ist übrigens mein Thema. Gerade fragen mich ganz viele, Sebastian, wo wanderst du hinaus? Wo soll die Reise hingehen? Nach Dubai? Nein.
Okay, ja, kann ich auch verstehen. Ja, das ist nämlich auch so. Ja.
Voll, also noch viel krasser sogar.
Ja, richtig. Sogar die Influencer, die in Dubai sind, müssen aufpassen, was sie sagen, sonst können sie des Landes verwiesen werden. Das ist also auch ziemlich zensiert, was da Meinungsfreiheit anbetrifft und so weiter.
Jan Böhmermann gibt es ja dieses tolle Video von Böhmermann über Dubai auf YouTube.
Richtig. Ja, habe ich gesehen. Ist richtig geil. Also es stimmt einfach jedes Wort, was er sagt. Also es ist wirklich so. Ja. Du kannst da nicht frei deine Meinung äußern.
Ja. Ja, und dann beschweren sich Menschen in Deutschland von wegen über die Regierung und zu konservativ und was auch immer, aber mal Butter bei die Fische, also in Deutschland ist schon Schlaraffenland für das, was du sagen willst, machen willst, tun willst. Wie du gerade beschrieben hast, Zensur in China, musst du überlegen, du kannst ja, es gibt so viele, also auch in der Daily Work, allein Zoom-Calls zu machen oder YouTube zu schauen aus China raus, es ist ja auch für Europäer fast unmöglich, den normalen Daily Job zu machen.
Richtig, ja. Ach, das habe ich jetzt gemerkt, wo ich in Dubai war. Es ist ja tatsächlich nicht möglich, von dort FaceTime zu machen.
Nein, du brauchst einen VPN-Client.
Ganz genau. Also ich habe dann immer, wenn ich mit Zoom, also du kannst einen Zoom-Link erzeugen und den schicken und das geht. Aber du kannst nicht über, auch nicht WhatsApp-Video oder
kannst du schon, also kannst so. Du schon. Du musst aber vorher VPN-Client aktivieren, dass du
jetzt
nicht über die Dubai-ID reingehst.
Ah, so, okay. Aber heißt für den Otto-Normalverbraucher wie mich, dass er dann halt lieber einen Zoom-Link schickt oder so.
Ja. Genau. Ja. Ja. Oder halt eine App auf dem Handy hast, die dir eine VPN aktiviert.
Okay, verstehe.
Ja, ist halt eine andere Form der Freiheit.
Ja.
Dafür kann man im 72. Stock leben.
Ja, richtig. Und hat eine große Freiheit, was die Aussicht aufs Meer anbetrifft. Das ist ja auch eine Art von Freiheit, wenn man im obersten Stockwerk ist. Ja.
Martin, das heißt, neuerdings habe ich gelernt, View. Du hast eine geile View.
Entschuldigung. Weißt du? Ja, natürlich, eine geile View. Das ist richtig. Ja.
Geile View.
Ja.
Oh Mann, mein Lieber, einmal quer durch die Kontinente, Afrika, Italien, China.
Und jetzt noch nach Dubai.
Und jetzt noch nach Dubai, noch ein Ausflug. Ich finde es mega spannend, einfach was du da erlebst, was du machst, weil das ist halt doch nicht so alltäglich. Und man darf ja auch sagen, ich meine, das hast du dir auch hart erarbeitet. Ist dir auch nicht alles in den Schoß gefallen. Und deshalb fand ich es mal spannend, auch hier den Leuten, die diesen Podcast hören, einfach mal so ein bisschen auch diesen Input zu geben, gerade jetzt, wenn man seinen vier Wänden zu Hause sitzt. Was gibt's denn noch da draußen in dieser Welt? Was passiert denn alles noch? Und wir haben uns ja entschieden, zwei Folgen aufzunehmen.
Ja.
Einmal heute ein bisschen über dieses Thema und in der nächsten Folge soll es um was anderes gehen. Vielleicht magst du mal ein bisschen spoilern, um was es in der nächsten Podcast-Folge gehen wird, die dann in
genau. die kommt. Genau, hier der Sneak Preview. Da reden wir ein bisschen mehr über das Thema Coaching und was ich da so erlebe. Und ihr werdet außerdem meine drei besten Lebenstipps bekommen für ein erfolgreiches und glückliches Leben.
Ich freue mich drauf. Also das wird auf jeden Fall ein spannendes Thema und vor allem mit diesen Grundfragen, weil das sind ja Fragen, die sich jeder irgendwie so ein bisschen stellt. Wie kann ich ein glücklicheres Leben führen? Wie kann ich ein erfülltes Leben führen? Und ich freue mich drauf und Ja, sag in diesem Fall, schön, dass ihr alle dabei wart. Alle Informationen auch zu Martin werde ich in den Kommentaren in der Beschreibung verlinken. Auch das, was du vorhin genannt hast. Martin findet ihr in den Kommentaren. Kommt gerne mit ihm ins Gespräch. Wenn euch dieses Thema alles interessiert, dann schaut mal auf der Webseite vorbei. Da gibt's richtig viel Content, richtig viel Input. Und ja, Martin, vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir, Sebastian. Hat super Spaß gemacht.
Möchtest du jemanden grüßen? Hannelore.
Ich grüße alle, die zugehört haben und bleibt hier dem Sebastian treu. Es ist ein guter Typ und super Content.
Vielen Dank. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.